Leute, die noch im operativen Geschäft sind, sind Weltmeister im Verdrängen. Ruhestand, ja, das kommt dann. Das mache ich dann, wenn es soweit ist. Erstmal bin ich wichtig. Ich muss noch das machen, ich muss noch nach Peking, ich muss noch. Verdrängen ist im Moment die Kernmaxime derer, die noch im operativen Geschäft sind.
Wer kennt denn Spitzen aus Politik und Wirtschaft so gut, dass er so etwas glaubhaft sagen kann? Sicherlich wenige. Dr. Robert Koch gehört dazu. Jahrzehntelang war er Lobbyist und Lobbycoach für viele, die Rang und Namen haben. Er ist inzwischen 73 Jahre alt und immer noch gefragt. Unser Treffen findet vor einem großen Kongress statt, zu dem er eine Keynote halten soll. Ich hatte Dr. Koch schriftlich angefragt, ob er denn zum Thema Können Erfolgsmenschen Ruhestand mit mir sprechen wolle? Und zu meiner Überraschung 2 Tage später die Antwort bekommen, ja, mache ich. Übrigens hat Ihre Anfrage eine Kaskade von Überlegungen bei mir ausgelöst. Und jetzt, bei unserer ersten Begegnung, wollte ich erstmal wissen, warum denn eine so einfache Frage eine Kaskade ausgelöst hat.
Weil es eine Tür öffnet in ein hochkomplexes und hochspannendes Feld. Ich will, wenn Sie gestatten, mit einer ganz kleinen Geschichte anfangen. Die nenne ich der letzte Vorhang. Der weltberühmte Operntenor hat seinen letzten Auftritt. Er singt die Schlussarie mit Leidenschaft, mit höchster Intensität. Es ist Schluss, der Vorhang fällt. Stehende Ovationen im Publikum. Das Ensemble steht um ihn rum. Der Direktor kommt mit einem Blumenstrauß. Der Vorhang geht zu, er geht noch einmal davor, verbeugt sich, Licht aus. Dann die Maske abschminken, Alltagskleidung anziehen. Raus aus dem Theater, aus dem Bühnenausgang. Es ist kalt, es ist neblig, ihn fröstelt. Und er fragt sich, wer bin ich jetzt?
Und ich frage Sie jetzt, steht dieser Operntenor aus Ihrer Sicht stellvertretend für alle Erfolgsmenschen?
Ruf, Erfolgreiche fangen nach meiner Erfahrung erst an, sich mit der Frage Ruhestand zu beschäftigen, wenn es soweit ist, nach dem letzten Auftritt. Ich sage, das ist komplett falsch, aber das ist die Realität.
Lassen Sie uns erstmal klären, woran erkennen Sie denn oder woran messen Sie den Erfolg? Woran erkennen Sie Erfolgsmenschen? Von wem sprechen wir hier eigentlich?
Ich spreche von dem Erfolgsmenschen, von jemand, der beruflich Karriere gemacht hat, der über verschiedene Stationen dann am Ende die Spitze seiner eigenen Kompetenz und Karriere erreicht hat, der mit viel positiver Rückmeldung aus der Gesellschaft rechnet, ich nenne das später noch Ego-Schmeichler, der eine Identität entwickelt zwischen Person und Position und der im Erfolg sich sonnend die großen Schwierigkeiten hat, da rauszukommen. Rauszukommen, Verzicht auf Ego-Schmeichler, rauszukommen aus der Identität von Funktion und Person und die Person wiederfinden.
Wir treffen uns übrigens in einem schicken Büro in Berlins schicker Mitte, nicht weit von Gendarmenmarkt und Galerie Lafayette. Kann es sein, dass Sie diesen Typ von Erfolgsmensch meinen, der hier in der Gegend ziemlich gut vertreten ist, Politiker, Lobbyisten, auch Wirtschaftsleute, aber nicht so der, sage ich mal, erfolgreiche Handwerker?
Ja, die können auch erfolgreich sein und die können allerdings auch den gleichen Ruhestandsschock erleben, wie ich ihn erlebt habe, wenn sie die Firma verkauft haben und plötzlich alleine sind und in der Firma Dinge passieren, die sie nicht mehr steuern können und sie die Verlustempfindung haben, eigentlich wüsste ich es besser, aber ich kann nicht mehr.
Also halten wir mal als erste Mini-Zwischenbilanz fest, Erfolgsmenschen nach Ihrer Beobachtung sind Menschen, die sich sehr stark mit ihrem Beruf identifizieren. Was haben Sie noch festgestellt? Gibt es eine große Gemeinsamkeit bei diesem Typus von Erfolgsmenschen?
Das prägende Erleben war, sie brauchen die Anerkennung, die sie bekommen aus ihrem Umfeld. Unabhängig von der fachlichen Kompetenz und vom fachlichen Erfolg. spüren sie und brauchen am Ende den Support aus ihrem Umfeld. Ich sage ein Beispiel. Ich habe einen Studienkollegen gehabt, mit dem bin ich auch in meiner früheren Zeit Motorrad gefahren. Wir hatten viele Dialoge von Motorradfahrer zu Motorradfahrer, von Jungassistent zu Jungassistent. Dieser Mann hat steile Karriere gemacht, war später Vorstand, Vertriebsvorstand eines Automobilkonzerns. Und ich habe ihn erlebt auf der IAA. Wir gingen über den Stand. Es war mein alter Kollege. Aber das quasi devote Verhalten der Menschen um ihn rum, wie man gesagt hat, wir polieren noch schnell das Auto und hier der Spiegel ist nicht ganz blank und so weiter, hat mir gezeigt, dass dieser Mensch eine Zuwendung bekommt aus seinem Umfeld, nonverbal, die ihm natürlich schmeichelt und die auch was mit ihm macht. Und für mich war es der alte Motorradkumpel, für die Mitarbeiter am Stand war es der Vorstand.
Das finde ich ja jetzt spannend, dass Sie auf Ihre Motorradzeit abheben. Sie haben begonnen als Gründer des Instituts für Zweiradsicherheit in den 80er Jahren in Bochum. Anschließend waren Sie Hauptgeschäftsführer des Industrieverbundes Motorrad in Deutschland in den 90er Jahren. Wie viel Easy Rider steckt denn noch in Ihnen?
Mehr als ich dachte, denn ich habe eigentlich das Motorradfahren vor ein paar Jahren aufgegeben. Jetzt, wo ich aus meinem Firmenkontext raus bin und mehr freie Zeit habe, kamen meine Söhne, denen ich beide das Motorradfahren beigebracht habe, und sagten, ach Papa, das wäre doch schön, wenn wir wieder zusammen fahren könnten. Und Tatsache habe ich mir letzten Sommer wieder ein Motorrad gekauft, und zwar die Maschine, die ich früher schon mal hatte, vom Modell her.
Verraten Sie welches?
Eine BMW R100R, ein klassischer Roadster. Zwei-Ventil-Boxer, der letzte schöne BMW-Boxer, sagen manche.
Also jetzt nochmal im Schnelldurchlauf. Sie haben als Easy Rider, sage ich mal, angefangen, wurden Lobbyist. Konnten Sie da noch mit dem Motorrad vorfahren, so bei hochrangigen Kunden, Präsidenten, Verbandschefs, Industriebosse?
Ich erinnere mich an eine Szene, da stand ich mit dem Motorrad vor einer TÜV-Zentrale, weil ich da einen Termin hatte. Der Portier kam ganz aufgeregt angerannt und sagt, der Professor Kuhlmann, das war der Vorstandsvorsitzende, kommt gleich, das Motorrad muss hier weg. Ich bin auf der anderen Seite mit Peter Struck, der damals Verteidigungsminister war, gemeinsam Motorrad gefahren. Da ging es und es gab Szenen, wo es natürlich nicht ging. Und wenn Sie nach Stolz fahren, ja, ich war stolz, ich hatte viele Jahre einen Dienstwagen, einen 7er BMW. Und das hat mich natürlich auch ein bisschen mitgeprägt.
Ab wann waren Sie denn nach Ihren eigenen Maßstäben erfolgreich?
Sehr früh. Ich muss kurz meine Familiengeschichte erzählen. Ich komme aus einer sehr einfachen Familie im Ruhrgebiet. Meine Eltern haben, obwohl sie Katholiken waren, wie ich auch, mir eine protestantische Leistungsethik vorgelebt. Ich war der Erste in der gesamten Familie, der zum Gymnasium ging, der Erste in der ganzen Familie, der studiert hat, der Erste in der ganzen Familie, der promoviert hat. Und ich war der Erste, der im Fernsehen auftauchte und interviewt wurde bis hin zu Tagesthemen. All diese Schritte waren für meine Eltern enorm stolzbehaftet und haben mich natürlich mitgeprägt.
Sie beschreiben da ja eine geradezu perfekte Aufstiegsgeschichte, nicht ganz untypisch für die Generation. Sie sind Jahrgang 1950, hatten dadurch Aufstiegsmöglichkeiten allein durch Schulbildung. Würden Sie sagen, das war schon die Jugendzeit, die Sie ausgerichtet hat auf Erfolg, wie Sie ihn vorher beschrieben haben?
Es gibt den schönen Satz, nichts motiviert so sehr wie der Erfolg. Und ich will nicht sagen, dass ich einen Masterplan hatte. Ich kann nur sagen, mit jedem Schritt nach oben gab es eine Bestätigung. Und die Bestätigung motivierte mich für den nächsten Schritt. Ich würde für mich in Anspruch nehmen, ich habe sehr lange fast nur intrinsisch motiviert gearbeitet, weil ich an der Sache Spaß hatte. Ich habe aber über der Zeit gemerkt, dass eben extrinsische Faktoren wie Position, wie Status, wie Auto mich natürlich auch geprägt haben. Und das gilt ja für viele Führungskräfte. Deswegen sagte ich gerade Identität von Person und Funktion oder Position.
Können Sie das mal konkreter machen?
Wenn man einen gewissen Status hat und eine gewisse Häufigkeit in einem Hotel wohnt, dann wird man am Schluss nicht mehr vom Rezeptionisten eingecheckt, sondern es kommt mindestens mal Guest Relation oder es kommt der Direktor. Man denkt, ich bin wichtig. Wenn das nicht mehr so ist, und genau das habe ich erlebt, wenn das nicht mehr so ist, merkt man, die ganzen Honors galten gar nicht mir, sie galten dem Umsatzträger, der ich war. Denn ich habe meine Suite nicht bekommen, weil ich ein so guter Mensch bin, sondern weil ich so häufig im Hotel war und so viel Umsatz gemacht habe. Und das gilt für ganz viele Beispiele und darunter leiden viele, viele Führungskräfte, wenn sie aus dem Beruf ausgeschieden sind.
Also was wir vorher als Erfolg bezeichnet haben, ist nicht unbedingt identisch mit Zufriedenheit auf lange Sicht.
Im Gegenteil, wer nicht reflektiert, und das ist ja mein Kernpunkt als Lobbycoach, wer nicht reflektiert, was sein Leben auszeichnet und was warum passiert, der wird erbärmlich leiden. Patricia Riekel, die war Chefredakteurin der Bunden, hat ein Buch geschrieben, Wer bin ich, wenn ich nichts mehr bin? Und sie sitzt beim Bayerischen Filmpreis in München in der 8. Reihe und reflektiert über Seiten weg, was das bedeutet. Sie, Frau Riekel, die doch immer in der 1. Reihe saß, sitzt jetzt in Reihe 8 und wer alle vor ihr sitzt und wer offenbar alle bedeutender ist. Und sie findet erst Zufriedenheit, als sie sich umdreht und guckt, wer noch alle hinter ihr sitzt. Naja, wenn die noch hinter mir sitzt, kann es mir so schlecht nicht gehen.
Ja, das ist schön, dass Sie jetzt mit Patricia Riekel eine Frau erwähnen. Ich hatte zwischendurch so ein bisschen das Gefühl, wir reden von Erfolgsmenschen, meinen aber Erfolgsmänner. Oder wie haben Sie die Verteilung so erlebt?
Ja, das ist so, weil einfach in unserer Generation Frauen in Top-Positionen enorm selten waren. Vielleicht können Frauen auch diesen Abschied besser, das weiß ich nicht. Aber im Moment geht es in meinem Coaching-Leben und in meiner Analyse viel um Männer, weil einfach viele Männer in der Situation waren. Und wenn ich jetzt sage, was passiert, wenn man den Schritt nicht schafft? Was passiert, wenn man nicht reflektiert? Ich sage 3-4 Beispiele. Werner Hansch. Fußballkommentator, die Stimme des Ruhrgebiets, ein Gott unter den Reportern, wird spielsüchtig, verliert sein ganzes Vermögen, seine Familie, sein Haus, alles und sagt später in einem Podcast in Radio Bremen, darauf war ich nicht vorbereitet. Alles, was mich ausgemacht hat, meine Würde, mein Stolz, mein Selbstbewusstsein, alles war weg, war weg. Hansch ist ein Extrembeispiel, aber es gibt viele andere, die enorm darunter leiden, die in Sucht abgleiten können, Alkohol, die krank werden. Es gibt auch welche, die einfach verloddern, weil sie keine gesellschaftlichen Verpflichtungen haben, nur noch zu Hause sind, sich nicht mehr pflegen und so weiter. Und es gibt steigende Zahlen an Mortalität und Morbidität.
Ja, jetzt sind wir ja fast an der Stelle, wo Sie vor einiger Zeit Ihren persönlichen Rentenschock oder Einstandsschock hatten. Wollen Sie mal schildern, was da passiert ist?
Ja, mein Schock war gewaltig und ich war überhaupt nicht reflektiert, im Gegenteil. Ich war nicht ein Hauch von vorbereitet. Der glückliche Umstand war, ich habe Anfang Januar 2020 meine Firma verkauft.
Da waren Sie immerhin auch schon 70, wenn ich das mal kurz sagen darf, also nach der ansonsten üblichen Ruhestandsgrenze.
Ja, da war ich 70, aber hoch motiviert. Ich wollte ja auch nicht aufhören. Ich hatte nur eine gute Gelegenheit, meine Firma zu verkaufen, hatte mit dem Käufer vereinbart, dass ich auf Executive Level weiter individual Coaching für Kunden bei ihm mache. Das war am 8. Januar. Und Ende Januar war bei Webasco in München der erste Corona-Fall. Und schon im März hatten wir einen Lockdown. Ich, der ich im Startbegriff war, meine Einzelberatungskarriere zu beginnen, saß plötzlich zu Hause. Kein E-Mail, kein Telefonat, keine Geschäftsreisen, nichts. Und, Herr Robinet, das Schlimme, all die Menschen, mit denen ich täglich zu tun hatte, die Politiker nämlich, sah ich jeden Abend in der Tagesschau. Ich sah die Plätze, wo ich 20 Jahre rumgelaufen war, jeden Abend im Heute-Journal. Es war furchtbar.
Ja, Sie beschreiben ja im Grunde richtige Entzugserscheinungen. Was ist Ihnen denn da entzogen worden, was Sie so dringend gebraucht haben?
Also mir hat A schon mal die Aktivität gefehlt. Bildlich gesprochen hatte ich ein Leben, wo die Drehzahlmessernadel immer im roten Bereich war und mit Mal war sie auf Leerlaufdrehzahl. Mir fehlten die Aktivitäten, mir fehlten die Erfolgserlebnisse. Vor allen Dingen aber hatte ich das bleierne Gefühl, du gehörst nicht mehr dazu, du bist raus. Und das war das Furchtbare.
Sind Sie da alleine in schlaflosen Nächten draufgekommen? Haben Sie Ihnen Freunde gesagt oder wie sind Sie zu der Erkenntnis gekommen?
Ich bin alleine nicht rausgekommen. Ich habe die ersten Wochen meinen halben Weinkeller leer getrunken, weil ich dachte, es wird besser. Gott sei Dank war der Weinkeller groß und ich kriegte ihn nicht leer. Aber ich bin dann zu einem Therapeuten gegangen und habe mir psychologische Hilfe geholt und habe mit dem sehr viel reflektiert über meine Karriere, über meine Erlebnisse, über meine Erfolgsmotivation und habe dann ein Selbstverständnis oder eine Erkenntnis für mich selber gewonnen, die mir dann geholfen hat, positiv da rauszukommen.
Also habe ich das jetzt richtig verstanden? Ihr Therapeut hat Ihnen geraten, weiterzuarbeiten? Oder was war jetzt das Ergebnis der Therapie?
In der Analyse ist rausgekommen, dass ich eben auch zwischen Person und Funktion überhaupt nicht unterschieden habe. Und während ich dem Therapeuten erzählt habe, wie enorm aufregend es für mich war, das erste Mal im Büro eines Vorstandes, eines DAX-Konzerns zu sein oder auch in einem Ministerbüro. Da sagte der nur, ja, und was wissen Sie von den Menschen? Was hat Ihnen das menschlich gebracht? Und ich erkannte nichts. Ich habe mich nachher gefragt, bei wie vielen Top-Managern, mit denen ich gearbeitet habe, war ich jemals zu Hause?
Das muss ja ein tiefes Erschrecken gewesen sein, oder?
Ja, es war ein tiefes Erschrecken, mich selbst zu erkennen, wie ich mich ganz oft habe blenden lassen von Äußerlichkeiten. Und dann setzte erst der Prozess ein, zu reflektieren zwischen dem Innen und dem Außen, zwischen der Sache und der Position, das, was ich gerade Ego-Schmeichler genannt habe. Und für mich kumuliert das an einem Punkt im Jahr 2021. In meinem Dorf im Münsterland war Wahlkampf, wie überall, und es kam Christian Lindner. Christian Lindner kenne ich viele Jahre. Ich war schon in seinem Büro, da war er noch Fraktionsvorsitzender im Landtag in Düsseldorf. Christian Lindner sollte kommen. Die ganzen Honorationen des Dorfes waren da, der Bürgermeister, der Sparkassendirektor, die Unternehmer, alle waren da und Christian Lindner verspätete sich. Eine halbe Stunde, eine Stunde, anderthalb Stunden. Und ich hatte gerade beschlossen, ich gehe jetzt. Dann kam er und ich bin gegangen. Warum? Weil ich in der einen anderthalb Stunde, die ich warten musste, erkannt habe, warum wartest du jetzt auf ihn? Ja, ich kenne ihn. Aber eigentlich war mir wichtig, dass er kommt und sagt, guten Tag, Herr Koch, schön Sie zu sehen.
Eigentlich etwas völlig Banales, ne?
Was völlig Banales. Aber für mich hätte es im Kontext der ganzen Dorfhonorationen einen Ritterschlag bedeutet. Da kommt der große Christian Lindner aus Berlin und begrüßt unseren Hubert Koch hier im Dorf. Das hatte mich getrieben, anderthalb Stunden zu warten. Und als ich das erkannt hatte, bin ich gegangen, obwohl ich ihn gerade mit dem Auto ankommen sah.
Eindringliche Szene, kann ich mir gut vorstellen. Ich frage mich gerade, ob Sie bei der Gelegenheit auch drüber nachgedacht haben, ob die Jahrzehnte der Lobbytätigkeiten Netzwerk aber keine Freunde gebracht haben. Also schauen Sie anders auf Lobbyarbeit jetzt?
Nicht zwingend auf Lobbyarbeit, aber auf alle beruflich ambitionierte Tätigkeit. Ich habe, nachdem ich einige Erkenntnisse hatte, meinen Freundeskreis deutlich stabilisiert. Ich habe das Glück, Freunde zu haben von Schulzeit, von Studienzeit. Aber ich hatte auch Freunde, wo der Kontakt eingeschlafen war. Die habe ich bewusst reaktiviert. Und ich habe auch bei zwei Freunden, wo über Missstimmungen das Verhältnis zu Ende gegangen war, bewusst dort wieder angeknüpft und bin gerade noch dabei, das wieder aufzuarbeiten.
Das heißt, Sie haben geradezu am eigenen Leib den Unterschied zwischen Freunden und Netzwerk erlebt.
Ja, und zwar extrem. Und jetzt kann ich nochmal aus meiner Karriere sagen, es gibt so viele Top-Manager, mit denen ich gearbeitet habe, für die Netzwerker sind, die aber am Ende ihrer Karriere alleine sind, weil die Freunde waren die Berufskontakte. Die Berufskontakte sind nicht mehr da, also sind auch die Freunde nicht mehr da. Es gibt ein Extrembeispiel, das schreibt Theodor zu Guttenberg auf LinkedIn in seiner Kolumne, ist gerade auch bei Herder als Buch erschienen. Er schreibt von einem begnadeten Netzwerker, ein älterer Herr in München, der ihm viele Türen geöffnet hat. Er besucht ihn, operativ ist er aus der Firma raus, sitzt aber im Büro, hat noch eine Sekretärin und es ist ruhig. Und zu Guttenberg fragt, warum machst du das hier noch? Und er sagt, weil ich so grotteneinsam bin alleine zu Hause.
Jetzt hatten wir ja schon so einiges an Name-Dropping, bekannte Namen aus der Politik. Und das erinnert mich dran, wenn man auf ihre Webseite geht, dann sieht man da Fotoserien, quasi das gesamte deutsche Kabinett, das gegenwärtige, alle Regierungsfraktionen, aber auch vergangene Kabinette, Ministerpräsidenten und so weiter. Ist das Ihr Hobby oder notwendiger Qualitätsnachweis als erfolgreicher Lobbyist?
In meiner aktiven Zeit als Lobbyist war es Akquisemittel unter dem Motto, liebe Kunden, beauftragt mich, ich habe Zugang zu ganz vielen Leuten, mit denen ihr gerne reden möchtet.
Ja, also seht her, mit wem ich mich fotografieren lassen kann. Kann ich jetzt davon ausgehen, dass einige von denen, die auf dem Bild sind, auch ihre Kunden waren und nicht nur eine Sekunde für ein Bild bei ihnen standen?
Naja, das ist natürlich sehr unterschiedlich. Ich kann sagen, ich habe mit 5 Bundespräsidenten zu tun gehabt. In unterschiedlicher Weise. Mit einem war ich in einer Kommission. Wir haben 3 Jahre zusammen in einer Fachkommission gesessen. Manche habe ich nur im Rahmen von Podiumsdiskussionen oder so weiter kennengelernt. Höchst unterschiedlich. Aber ich habe mit allen Verkehrsministern beispielsweise zusammengearbeitet.
Ja gut, dankeschön. Ich denke, wir haben jetzt verstanden, Sie arbeiten mit dem Promis, die wir aus Nachrichtensendungen kennen. Haben bisher mit denen als Lobbycoach gearbeitet und wollen künftig für, ich sage jetzt mal, fast dieselben Leute Ruhestand vorbereiten. Obwohl sie vorher erklärt haben, die verstehen gar nicht die Notwendigkeit. Wie kann das funktionieren? Wie erleben Sie das?
Leute, die noch im operativen Geschäft sind, das ist mein Learning jetzt aus dem letzten Jahr, sind Weltmeister im Verdrängen. Ruhestand. Ja, das kommt dann. Das mache ich dann, wenn es soweit ist. Erstmal bin ich wichtig. Ich muss noch das machen. Ich muss noch nach Peking. Ich muss noch. Verdrängen ist im Moment die Kernmaxime derer, die noch im operativen Geschäft sind.
Ja, mit anderen Worten, es ist nicht so leicht, Kundschaft zu gewinnen von Erfolgreichen, die sich auf Rente vorbereiten, weil die ja glauben, sie hätten es gar nicht nötig. Aber angenommen, es wäre trotzdem so, oder der ein oder andere erklärt sich dennoch dazu bereit. Was ist denn auf den letzten Metern, wenn gerade noch Rampenlicht an ist, aber langsam ausgeht, was ist denn da aus Sicht eines Coaches noch zu retten?
Also kurz vor dem Ruhestand kann man manches nicht mehr retten, das sage ich gleich. Man kann aber zumindest versuchen, Bewusstsein zu schärfen dafür, dass Ruhestand der stärkste Einschnitt ist, den ein Top-Manager in seinem Leben erleben wird, vielleicht auch so schwere Erkrankung. Der größte Einschnitt, der eigentlich volle Management-Power bräuchte, um es professionell vorzubereiten, was, wie wir gesehen haben, die Leute nicht tun, und das dann mit praktischen Hilfsmitteln zu begleiten.
Werden Sie mal ein bisschen konkreter, wie habe ich mir das vorzustellen?
Ich bin Spiegel, ich bin Sparringspartner. Ich kann nur sagen, nehmt die Sache ernst, reflektiert, guckt, was eure Werte sind, was eure Ideale sind, was eure Ziele sind, und macht aus eurer dritten Lebensphase das Optimale für euch. Das kann auch weitere Berufstätigkeit sein, das kann soziale Geschichte sein. Was die Leute tun, ist im Grunde egal. Sie müssen es aber bewusst tun. Oder anders, wer es nicht bewusst tut, wird Frustrationen erleben und darunter leiden.
Ihr Motto für diese Beratung ist ja: Wer bin ich, wenn ich nicht mehr bin, was ich war? Anknüpfend an das Buch von Patricia Riegel. Das heißt aber im Umkehrschluss, dass sich viele Manager nicht genug mit sich selbst beschäftigt haben, obwohl Deutschland in meiner Wahrnehmung teilweise eine Coaching-Republik ist. Also am mangelnden Angebot kann es nicht liegen. Wie kann das also sein? Wie kommt's?
Das ist aber so, weil schlichtweg keine Zeit ist. Wenn Sie sehen, die Amtszeit von Vorstandsvorsitzenden und Vorständen ist die letzten Jahre dramatisch gesunken. Es gab Vorstandsvorsitzende, die waren Jahrzehnte auf ihrem Vorstandsposten. Heute erfüllen die meisten nicht mal mehr ihren Fünfjahresvertrag. Warum? Weil der Druck so immens groß ist. Internationale Verflechtung, Globalisierung, Reisen kommen dazu. Soziale Medien machen Druck. Zu Selbstreflexion ist schlichtweg keine Zeit. Und der Hartmut Krüger von BMW ist ja auf der Bühne zusammengeklappt und hat sich einen Coach erst gesucht, nachdem er da gelegen hatte.
Wir kommen jetzt langsam in die Schlussphase unseres Gesprächs und da möchte ich Sie bitten, wenn Sie jetzt 20 Jahre zurückblicken auf die Hochzeit Ihrer Lobbytätigkeit, mit dem Wissen von heute, was hätten Sie damals anders machen sollen vielleicht?
Ich hätte Termine, die nur meinem Ego schmeichelten und die nicht zwingend notwendig waren, nicht gemacht, um Zeit zu sparen. Ich hätte aber ganz bewusst auch versucht, mit den Menschen, mit denen ich rede, mehr auf einer persönlichen Ebene zu kommunizieren.
Gut, das ist eine persönliche Konsequenz, aber hätten Sie auch Ihre Lobby-Tätigkeit anders aufgebaut, andere Ratschläge gegeben?
Ich empfehle Führungskräften schon Jahre vor dem Ruhestand, bewusst mit ihren Geschäftspartnern persönliche Dinge anzusprechen. Bewusst mal nach Familie, nach Kindern, nach Partnern zu fragen. Sie vielleicht mal nach Hause einzuladen und sich vorher schon Gedanken machen, mit wem möchte ich denn nach meinem Ruhestand noch Kontakt haben und auf welcher Werteebene kann das passieren. Wenn man das bewusst tut, kann man vielleicht aus dem Berufsleben Sozialkontakte in den Ruhestand übernehmen, die über die platten ehemaligen Treffen hinausgehen.
Das war jetzt eher für die Zielgruppe Wirtschaft, in der Wirtschaft Tätige. Wie sehen Sie es bei anderen vielbeschäftigten Politikern zum Beispiel?
Ja, in der Politik ist der Druck nach meiner Erfahrung noch größer und die programmierte Einsamkeit noch stärker, weil Politik immer auch von Misstrauen geprägt ist. Es gibt den schönen Satz: Freunde in der Politik finde ich nur in Parteien, die nicht meine eigene sind. Der Machtkampf, das Messer in der Tasche ist in der Politik allgegenwärtig und deswegen sind Politiker besonders gefährdet, später einsam zu sein und zu leiden unter dem Entzug.
Was wären denn Erfolgskriterien für einen erfolgreichen Ruhestand von Erfolgreichen?
Erfolgskriterien ist, ein erfülltes Leben zu führen, erfüllt, indem ich meine eigenen Bedürfnisse, meine eigenen Wünsche, meine eigenen Talente, meine eigenen Fähigkeiten zur Entfaltung bringe. Die berufliche Herausforderung ist ja ganz eng. In meiner Person schlummert so viel, in jeder Person. Und im Beruf werden nur wenige dieser Kompetenzen und Qualifikationen genutzt. Mach mehr draus, breite das Ganze aus und verwirkliche dich auch mit Talenten, die mit dem Beruf nichts zu tun haben.
Klingt gut. Halten Sie sich jetzt selbst dran?
Mein Sohn sagt jetzt: Papa, du hast dich noch nie so viel mit dir selbst beschäftigt wie jetzt. Und vieles von dem, was ich jetzt als Ruhestandscoaching entwickle, ist ja Selbstanalyse und Selbstreflexion. Also insofern, ja, es ist eine neue Berufstätigkeit. Ohne die wäre es mir auch zu eng. Aber ich habe einen großen Garten, den ich seit vielen Jahren vernachlässigt habe und jetzt wieder pflege. Ich habe mir einen Oldtimer gekauft, mit dem ich schöne Touren gemacht habe im letzten Jahr. Ich habe mir das Motorrad wieder gekauft. Ich mache so viel Sport wie noch nie in meinem Leben. Also ich habe schon eine neue und gute Balance gefunden.
So, zweitletzte Frage. Wenn Sie an Rentner denken, welche inneren Bilder sehen Sie vor sich?
Die Parkbank, auf der der Rentner sitzt, und es schaudert mich. Weil Rentner, die passiv werden, Rentner, die keine Aktivitäten mehr entfalten, verpassen einen erheblichen positiven Teil ihres Lebens und sie verkürzen ihr Leben gleichzeitig, weil das zeigen alle Studien. Wer aktiv bleibt, körperlich und geistig, ist zufriedener und lebt länger.
Und wenn wir uns heute in 10 Jahren wieder treffen, ich hätte noch zufällig einen Termin frei, wie finde ich Sie dann vor?
Ich hoffe, dass ich geistig so fit bin, noch schreiben zu können. Und ich hoffe, dass ich körperlich so fit bin, noch Bergtouren machen zu können. Vielleicht nicht mehr Allgäu, wie im letzten Jahr mit meinem Freund, sondern vielleicht Sauerland. Aber es soll schon noch aktiv sein.
Dr. Robert Koch, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch, für den Griff in Ihre Erfahrungsschatzkiste. Ganz herzlichen Dank, alles Gute, hoffentlich ein Wiedersehen und mit Ihnen und euch sehr gerne auf ein Wiederhören. Bleibt uns verbunden, schickt uns Nachrichten an info@babyboomer-stories.de und ansonsten auf Wiederhören in Kürze.